Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Armin Laschet hat die digitale Vorwahl gewonnen und sollte das Ergebnis über die Briefwahl dann auch noch bestätigt werden, ist er der neue Vorsitzende der CDU und wird die Union so in das Superwahljahr führen. Ob auch als Kanzlerkandidat? Dazu äußerte er sich nach der Wahl so.
Die Geschichte der CDU war meistens erfolgreich, wenn auch der CDU-Vorsitzende bereit war, Kanzlerkandidat zu sein. Aber in Gespräche geht man ergebnisoffen. Wenn schon vornherein klarsteht, wer es wird, braucht man nicht mehr sprechen. Und deshalb finde ich, das sollten wir fair mit der CSU erörtern, wenn es ansteht.
So also der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in der ARD. Das Interview wird heute Abend um 19:45 ausgestrahlt. Wie die Wahl heute abgelaufen ist, das wird gleich bei uns Thema sein. Landwirte, Klima-, Umwelt- und Tierschützer haben heute über eine grundlegende Wende in der Agrar- und Ernährungspolitik demonstriert. Darüber berichten wir dann. Steht ein härterer Lockdown bevor? Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag gibt es deutliche Zeichen dafür. Das hören Sie dann. Abschließend die Berichte vom Sport und im Anschluss geht es um den Wirecard-Skandal und die Wirtschaftsprüfer. Neue Regeln überzeugen nicht. Armin Laschet hat sich also beim digitalen Bundesparteitag im zweiten Wahlgang gegen den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz durchsetzen können. Der dritte Kandidat, Außenpolitiker Norbert Röttgen, der war im ersten Wahlgang bereits ausgeschieden. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Caroline Born hat die Veranstaltung verfolgt. Am Vormittag versuchten die drei ja noch mit ihren Reden an die Delegierten Stimmen zu gewinnen. Am frühen Mittag aber dann stand das knappe Ergebnis fest.
Am Ende sind es 55 Stimmen mehr, mit denen Armin Laschet die Stichwahl gegen Friedrich Merz gewinnt.
Damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet, und vielen Dank.
Mit einem Faustgruß besiegeln die beiden Bewerber das Ergebnis des Rennens um den CDU-Vorsitz. Angetreten ist Laschet gemeinsam mit Jens Spahn, der Nummer zwei in seinem Team. Der überrascht mit einem ungewöhnlichen Beitrag in der Aussprache unmittelbar vor der Abstimmung, die eigentlich für Fragen an die Kandidaten gedacht ist.
Armin und ich, wir wollen eine gemeinsame Zukunft für die CDU. Wir wollen vor allem eine starke CDU für ein starkes Deutschland. Und deswegen ist die richtige Antwort auf die jetzt anstehende Frage Armin Laschet wegen morgen.
Ein Werbeblock für Laschet. Womöglich haben das einige Delegierte als unfair empfunden. Spahn wird später zwar als einer von fünf stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt, doch er erhält das mit Abstand schlechteste Ergebnis aller Kandidaten. Nur 589 Stimmen, ein Dämpfer.
Mein Vater war Bergmann. Steiger in der Zeche Anna I in Alsdorf. Jeden Tag 1000 Meter unter der Erde. Hitze, Dunkelheit, harte Arbeit.
Laschet erzählt in seiner Vorstellungsrede die Geschichte seines Vaters, der ihm immer gesagt hätte, unter Tage zählte nicht Herkunft, Religion oder Aussehen der Kollegen, sondern gegenseitiges Vertrauen. Seine Geschichte verknüpft Laschet mit den Ereignissen in den USA und der Vorsitzendenwahl der CDU und endet mit der Botschaft:
Die CDU und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt.
Laschet gibt sich überraschend angriffslustig, hier wahrscheinlich in Richtung Merz, der sich als Mann der Wirtschaft präsentiert hatte und der in seiner Vorstellungsrede wenig überzeugend aufgetreten war. Ebenso wenig Norbert Röttgen, der Außenseiter, der zum Ende nochmal aufgeholt hatte, aber am Parteitag nervös wirkt. Laschet hingegen tritt am Ende seiner Ansprache neben das Rednerpult, schaut direkt in die Kamera und zeigt die Erkennungsmarke seines Bergmann-Vaters. Es gehe um die Frage: Wem vertrauen? Laschet deutet in die Kamera.
Das entscheiden heute Sie.
Entschieden haben sich die 1001 Delegierten gegen Röttgen, der direkt ankündigt, weiterhin mitarbeiten zu wollen. Mit 764 Stimmen wird er ins Präsidium gewählt. Merz verzichtet nach seiner knappen Niederlage auf eine Kandidatur. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt er, er tue dies zugunsten der Frauen im Präsidium. Er, Merz, sei jedoch bereit, den Posten des Bundeswirtschaftsministers zu übernehmen. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert plane die Bundeskanzlerin keine Kabinettsumbildung. Dazu Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Friedrich Merz, und mich wundert das Verhalten ehrlich gesagt nicht, weil es kann natürlich jetzt nicht darum gehen, dass diejenigen, die bei einer parteiinternen Wahl unterlegen sind, sich jetzt selbst aussuchen können, welches Staatsamt sie übernehmen. Das verbietet sich auch, so mit so etwas umzugehen.
Glückwünsche kommen unter anderem von den Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck erklären, Armin Laschet stehe vor der anspruchsvollen Aufgabe, die CDU nach der Ära Merkel neu zu definieren und zu klären, wofür sie inhaltlich eigentlich antrete. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen sprach von schlechten Nachrichten für Deutschland. Jetzt werde weiter gemerkelt, damit bleibe die AfD die einzig konservative Partei in Deutschland. CSU-Chef Markus Söder, der als möglicher Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl gilt, hat den Christdemokraten eine gute und enge Zusammenarbeit angeboten.
Armin Laschet und ich werden, da bin ich ganz sicher, für alle weiteren Fragen, die mal anstehen, eine gemeinsame, kluge und geschlossene Lösung finden.
In seiner Abschlussrede äußert sich Laschet nicht zu möglichen Kanzlerambitionen. Stattdessen schwört er die Partei auf Geschlossenheit im Wahlkampf ein.
Alle werden gegen uns sein. SPD, Grüne und Linke. Aggressiv von der anderen Seite die AfD. Und auch die FDP wird nicht das Hauptziel haben, dass der nächste Kanzler wieder von der CDU gestellt wird.
Nach dem Parteitag muss die Wahl Armin Laschets noch per Briefwahl bestätigt werden. Laschet bittet diejenigen um Rückendeckung, die vorher nicht für ihn gestimmt haben, um, zumindest darin ist sich die Partei heute einig, geschlossen ins Wahljahr zu gehen.
Caroline Born war das mit Reaktionen auf die Wahl Laschets beim digitalen Parteitag zum CDU-Vorsitzenden. In der Pandemie ist Kreativität gefragt, wenn es auch darum geht, Veranstaltungen zu organisieren. Da werden Parteitage dann eben digital abgehalten. Auch Organisatoren von Protesten und Demonstrationen stehen da vor einer schwierigen Aufgabe, wie sich trotz Kontaktverbots, Abstands- und Hygieneregeln Gehör verschaffen. In Berlins Mitte war heute zu erleben, wie das gehen kann bei den Protesten gegen die industrielle Landwirtschaft, die unter dem Titel Wir haben es satt, jedes Jahr wieder stattfinden. Dieter Nürnberger war für uns dabei.
Auch in diesem Jahr fuhren sie wieder über die Straßen im Berliner Regierungsviertel. Dutzende von Landwirten brachten ihre Traktoren mit, um für eine ökologische Agrarwende zu demonstrieren. Zum 11. Mal, inzwischen eine kleine Tradition, die stets parallel zur Grünen Woche, der weltgrößten Ausstellung der Agrar- und Ernährungswirtschaft, stattfindet. Und auch wenn die Messe in diesem Jahr wegen Corona deutlich verkürzt, ohne Publikum und allein in digitaler Form im Internet stattfindet, Straßenprotest muss sein, so die Demonstranten, die mit Abstand und Maske kamen. Beispielsweise Miriam Rapior. Sie engagiert sich in der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Wir haben unheimlich viele ökologische Probleme, Klimawandel, den Verlust der Biodiversität. Und wir sehen auch Bäuerinnen und Bauern demonstrieren. Die kriegen auch nicht genug Geld für das, was sie tun. An die Probleme müssen wir ran. Wir brauchen ein System, was nachhaltig ist, ökologisch und sozial.
Die Wir haben es satt Demo wird von einem Bündnis aus rund 60 Organisationen getragen. Umwelt- und Tierschützer sind dabei, ebenso kirchliche und gewerkschaftliche Gruppen. In den vergangenen Jahren kamen mitunter bis zu 30.000 Teilnehmer. Diesmal sind es nur ein paar hundert. Vor dem Bundeskanzleramt haben sie jedoch lange Leinen gespannt. Daran befestigt Tausende von kleinen Plakaten, zu sehen jeweils ein bunter Fußabdruck und eine individuelle Botschaft. Sinnbild für all jene Sympathisanten, die diesmal nicht nach Berlin gekommen sind, sagt Christian Rollmann, Sprecher der Wir haben es satt-Kampagne.
Leute haben zu Hause Farbe genommen, Fuß drauf und eine Forderung drauf geschrieben und uns das dann zugeschickt. Wir wollten eigentlich noch eine Kundgebung hier machen mit Abstand und Maske, aber jetzt haben wir uns entschieden, bleibt zu Hause, schickt uns euren Fußabdruck. Und wir sind sehr froh, dass so viele Fußabdrücke zusammengekommen sind.
Mehr Klima- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Sie fordern eine ökologisch und auch sozial nachhaltigere Agrarpolitik. Kritik vor allem an Julia Klöckner, der Bundeslandwirtschaftsministerin. Die CDU-Politikerin verzögere regelrecht die Agrarwende, so der Vorwurf von Georg Janssen, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Zu 30 Cent pro Liter Milch kann man nicht gewinnbringend produzieren. Für 1,20 Euro pro Kilo Schweinefleisch kann man auch nicht kostendeckend arbeiten. Das ist Verzweiflung auch. Wir wissen auch, dass die Regierung uns nicht die besseren Preise bringt. Aber die Regierung ist verantwortlich für die politischen Rahmenbedingungen.
In den vergangenen 15 Jahren mussten in Deutschland rund 130.000 Höfe dicht machen, aufgegeben werden, sagt Janssen. Umsteuern sei deshalb notwendig. In diesem Jahr hoffen die Demonstranten auch auf bessere Rahmenbedingungen, national und international. Sie fordern eine fairere Verteilung von Fördergeldern innerhalb des EU-Agrarhaushaltes.
Ich habe eine gescheiterte EU-Agrarpolitik satt, die halt primär an die Großbetriebe Gelder zahlt und dadurch erstens das Höfesterben befeuert und auch durch die Intensivierung das Artensterben. Und letztlich auch die Klimakrise. Und da brauchen wir auf jeden Fall einen Wandel.
Wegen der Corona-Pandemie also nur eine kleine Demonstration für eine ökologische Agrarwende. Im nächsten Jahr, so die Hoffnung, dann auch wieder mit tausenden Teilnehmern und vor allem lautstärker als diesmal.
Die Demonstration für die Agrarwende unter Corona-Auflagen, Dieter Nürnberger berichtete. Weniger Neuinfektionen, aber weiterhin zu viele. Dass die aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Infektionen zum 1. Februar gelockert werden können, das war die Hoffnung. Doch es sieht nun eher so aus, als würden sie weiter verschärft. Kommenden Dienstag soll in der Bund-Länder-Runde entschieden werden, wie weiter vorzugehen ist. Nadine Lindner berichtet, über welche weiteren Maßnahmen schon nachgedacht wird. Und sie greift zunächst die anhaltende Debatte um Deutschlands Impfstrategie auf. Der christdemokratische Gesundheitsminister Spahn hat dafür viel Kritik einstecken müssen. Im Beitrag über den CDU-Parteitag haben wir ihn ja auch schon gehört. Er hat sich dort auch zum Thema Impfen geäußert.
Trotz der schlechten Nachrichten wegen der Lieferschwierigkeiten bei Pfizer-BioNTech nutzte Gesundheitsminister Jens Spahn beim CDU-Parteitag die Gelegenheit, Optimismus zu verbreiten.
Wir sind gerade in der schwersten Phase dieser Pandemie. Es sind gerade echt harte Tage für sehr viele, viele Familien, die trauern, viele, die soziale Härten erleben. Und gleichzeitig haben wir den Weg raus aus dieser Pandemie begonnen.
Spahn verteidigte im Grundsatz das gemeinsame europäische Vorgehen, trotz der harschen Kritik, die EU habe nicht genug Impfstoff bestellt, die ihm in den vergangenen Tagen entgegengeschlagen war.
Ich bin der festen Überzeugung, es ist besser, als wenn einer alles alleine entscheidet in ganz Europa oder in ganz Deutschland. Es ist besser, es so zu machen. Es ist manchmal anstrengender.
Die schlechte Nachricht von Pfizer-BioNTech kam gestern Nachmittag. Der Konzern teilte mit, dass er in den kommenden Wochen nicht die zugesagte Menge Impfstoff liefern kann. Erst ab dem 25. Januar werde man wieder zur ursprünglichen Kapazität zurückkehren und trotzdem die Quartalsziele in Summe erreichen. Die Nachricht hat in Brüssel und Berlin Kritik und Besorgnis ausgelöst. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern in einer Übersetzung des Bayerischen Rundfunks.
Das sind natürlich Fragen, die Pfizer zu beantworten hat. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sofort klar machen, dass die garantierte Menge von Dosen im ersten Quartal geliefert werden muss.
Ursache für die Lieferverzögerungen sind Umbauarbeiten in einem Werk in Belgien. Die Produktion soll so umgestaltet werden, dass langfristig größere Kapazitäten möglich sind. Eine gute Nachricht immerhin kam heute von BioNTech. Fertig vorbereitete Impfdosen können mehrere Stunden bei Kühlschranktemperatur transportiert werden. Das macht das Impfen einfacher, gerade für Pflegebedürftige, die zu Hause und nicht im Heim leben. Neben dem Impfen gilt das Testen als ein Weg aus der Pandemie. In Schulen und Pflegeheimen soll mehr getestet werden, so eine neue Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium. Auch Zahnärzte und Apotheken dürfen deshalb künftig im Auftrag der Gesundheitsämter testen. Sorgen bereitet jedoch weiterhin, welche Folgen die verschiedenen Mutationen des Coronavirus für das Infektionsgeschehen in Deutschland haben können. Veränderungen des Virus wurden bereits aus Großbritannien, Irland, Südafrika und nun auch aus Brasilien gemeldet. Sie gelten als bedeutend ansteckender. Für Regierungssprecher Steffen Seibert ist dies ein entscheidender Faktor. Seibert gestern:
Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin viel zu hoch und wir nähern uns dem Zielwert einer Inzidenz von 50 und drunter nur sehr langsam. Dazu kommt dieses neue Risiko einer Virusmutation in Irland und Großbritannien.
Fest steht, es wird eine neue Bund-Länder-Runde am Dienstag geben. Der Termin wird vorgezogen. Ursprünglich wollte man erst am 25. Januar zusammenkommen. Wie scharf und wie lange sollen die Einschränkungen sein? Das sind wieder einmal die zentralen Fragen. Vorschläge gibt es einige. Tobias Hans, CDU-Ministerpräsident im Saarland, brachte Ausgangssperren ins Gespräch. Es dürfe keine Denkverbote geben, so Hans in der Rheinischen Post. Auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus unterstützt die Forderungen nach einem schärferen Lockdown zum Schutz vor der Corona-Pandemie. In der neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, man müsse jetzt vorbeugen und dürfe nicht darauf warten, dass das mutierte Virus zu uns komme. Besonders die hohe Ansteckungsrate der neuen Mutation sei beunruhigend. Kritik an den Verschärfungsplänen kam von AfD und FDP. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellaus, warnte indes vor erneuten Besuchsverboten in Pflegeeinrichtungen.
Deutschland steuert auf weitere Corona-Beschränkungen zu. Die Infektionszahlen und viele Äußerungen der Politiker und Politikerinnen deuten darauf hin. Nadine Lindner war das. Nur noch wenige Tage bis zur Amtseinführung Joe Bidens. Kommenden Mittwoch ist es soweit. Der künftige US-Präsident tritt zu einer Zeit an, in der die Corona-Pandemie in den USA weiter tobt. Auch Biden will da mit mehr Tempo beim Impfen gegensteuern. Gerade hat er ein Bündel an Aktionen vorgestellt, mit dem er das erreichen will. Mobile Impfstationen und Impfungen in Apotheken gehören etwa dazu. Noch also geht es schleppend voran. Markus Schuler zeigt am Beispiel des Bundesstaates Kalifornien, wo die Probleme in den USA beim Impfen liegen.
Die 60-jährige Patty und ihre 80-jährige Mutter versuchen seit Wochen, einen Impftermin zu erhalten. Die beiden wohnen wenige Kilometer südlich von San Francisco. Ich will doch nur, dass mir jemand meine Fragen beantwortet. Niemand hat eine Ahnung, weder meine Krankenkasse noch mein Hausarzt. Wie Patty geht es Millionen Menschen in Kalifornien. Es herrscht Chaos. In den Kühlschränken von Kliniken und Gesundheitsbehörden lagern gut 3,4 Millionen Impfdosen. Und das seit fast einem Monat. Geimpft sind aber nur rund 900.000 Menschen. Der Bundesstaat gehört zu den Schlusslichtern in den USA. In Kalifornien ist vieles schiefgegangen. Geimpft wird nach einem mehrstufigen System, das nach Risikogruppen und Alter aufgeteilt ist. Zu verwirrend, sagt Dr. Baldeep Singh von der Stanford-Universität. Ein Impfstart mit Fokus auf verschiedenen Risikogruppen macht das gesamte Programm für die Menschen zu kompliziert, zumal überhaupt nicht genug Vakzine zur Verfügung stehen, die noch dazu von unterschiedlichen Herstellern stammen. Problem Nummer zwei: Vor allem Krankenhäuser haben die Impfstoffe von BioNTech und Moderna erhalten. Doch wegen der aktuell hohen Fallzahlen arbeitet das Pflegepersonal am Rande der Kapazität. Für Impfungen ist kaum Zeit. Vor allem hapert es aber an der Logistik. Telefonhotlines sind überlastet, Webseiten für Impftermine brechen zusammen und die Vorhersagen über Lieferungen an die einzelnen Landkreise sind ungenau. Das alles mache eine Planung schwierig, wenn nach mehreren Wochen eine zweite Dosis verabreicht werden solle, sagt die Ärztin Jennifer Tong im Silicon Valley.
The biggest constraint we are facing right now is the availability of vaccine. We really need a stable and predictable supply.
Am vergangenen Mittwoch hat Gouverneur Gavin Newsom dann entschieden, vom ursprünglichen Plan abzuweichen. Die einzelnen Landkreise könnten mit dem Impfen der Altersgruppe der über 65-Jährigen beginnen. Wenige Stunden zuvor hatte die Trump-Regierung verkündet, man stelle nun vorzeitig die zweite Impfdosis, die bislang nicht ausgeliefert worden war, den Bundesstaaten zur Verfügung. Stadtrat James Williams aus San Jose sagt: Vor ein paar Tagen wurde uns mitgeteilt, dass die Regierung in Washington ihre Vorräte freigibt. Heute erfahren wir, es gibt sie gar nicht. Diese Hiobsbotschaft hat alle Impfpläne, nicht nur in Kalifornien, über den Haufen geworfen. Trotzdem setzt man jetzt auf ein Modell ähnlich wie in Deutschland. In San Francisco, Los Angeles und anderen Ballungszentren des Bundesstaates werden Massenimpfzentren eröffnet, abseits von Kliniken und Arztpraxen. Im Stadion der Dodgers in Los Angeles zum Beispiel, in Disneyland oder im Messezentrum von San Francisco. Obwohl der Nachschub unklar ist, will man jetzt zumindest eine erste Dosis verabreichen und hofft darauf, dass ab Mittwoch der neue US-Präsident Joe Biden alles besser macht.
Ja, und eine entsprechende Impfkampagne hat er ja, wie gesagt, auch bereits angekündigt. Markus Schuler informierte. Schon einmal ist das Gesundheitssystem im Bundesstaat Amazonas im Nordwesten Brasiliens zusammengebrochen. Viele Menschen starben und die Bilder von Massengräbern, die gingen im April vergangenen Jahres um die Welt. Nun schlägt Corona erneut mit aller Wucht zu. Die Intensivstationen in Manaus, der Hauptstadt von Amazonas, sind voll. Die Patienten können nicht mehr ausreichend versorgt werden. Es fehlt an Sauerstoff. Nachschub kommt nicht, weil Manaus abgeschieden im Urwald liegt. Ivo Maruschek über die verzweifelte Lage.
Wir wollen Sauerstoff, rufen Angehörige von Patienten vor dem größten Krankenhaus von Manaus. Denn in der Millionenstadt mitten im Amazonas-Regenwald können die Kranken nicht mehr richtig versorgt werden. Die beiden größten Krankenhäuser können keine Patienten mehr aufnehmen. Die Armee hat eilig ein Notlazarett mit 60 Betten aufgebaut. Aber auch das reicht bei weitem nicht mehr. Hunderte Patienten mit Covid-19 sollen auf ein Krankenhausbett warten. Brasiliens Gesundheitsminister Pazuello hat eingeräumt, dass das Gesundheitssystem in der Region zusammengebrochen ist. Ärzte aus Manaus klingen verzweifelt.
E a gente tá vivenciando uma cena apocalíptica aqui na cidade. A realidade é essa. Não é uma segunda onda, é um tsunami.
Wir erleben ein apokalyptisches Szenario hier in der Stadt. Das ist keine zweite Welle, das ist ein Tsunami. Die Zahl der Infektionen und der Aufnahmen im Krankenhaus hat in kürzester Zeit absurd zugenommen. Rund um den Jahreswechsel hatten wir noch gedacht, dass wir den Bedarf noch so eben in den Griff bekommen. Aber dann sahen wir, dass die Ausbreitung von Covid-19 in Manaus völlig außer Kontrolle geraten ist. Sagte der Arzt Felipe Chimizo dem Fernsehsender Globo News. Damit ist die Millionenstadt im Urwald zum zweiten Mal der Hotspot der Pandemie in Brasilien, wie schon im April, als Massengräber ausgehoben wurden. Das größte Problem ist im Moment schlicht die Versorgung mit Sauerstoff. Innerhalb von 2 Wochen ist der Bedarf auf das Fünffache des normalen Verbrauchs gestiegen. Der Lieferant, der die Krankenhäuser des Bundesstaats Amazonas mit Sauerstoff versorgt, kann diese Menge nicht mehr herstellen und es kommt kein Nachschub an. Eine eigentlich so einfache Sache wie Sauerstoff geht plötzlich aus, da verliert man den Glauben. Klar, das liegt an dem astronomischen Aufkommen von Patienten, aber dass Sauerstoff fehlt, ist nicht hinzunehmen. Das ist einfach unfassbar. Die Armee hat per Flugzeug Sauerstoff und medizinisches Material in die abgelegene Urwaldmetropole gebracht, aber diese Lieferung reicht laut Globo News nur, um die Frühgeborenen in den Krankenhäusern von Manaus 2 Tage lang zu versorgen. Die Regierung des Bundesstaats wollte die Kinder schon in andere Teilstaaten ausfliegen. Das bleibt ihnen jetzt erspart. Andere Patienten müssen aber tatsächlich in andere Bundesstaaten verlegt werden. Dabei dachte man in Manaus, nach der ersten Welle im April hätte man das Schlimmste schon überstanden. Wilson Lima, der Gouverneur des Bundesstaats Amazonas, sagt: Wie hätten wir denn vorhersehen können, dass es eine neue Variante, eine Mutation gibt? Man wird nur aus Erfahrung schlauer, was das Virus angeht. Im Amazonasgebiet wurde eine Mutation festgestellt, die den neuen Varianten aus England und Südafrika ähnelt und die vermutlich ebenfalls wesentlich ansteckender ist. Auch die brasilianische Armee schafft es im Moment nicht, genügend Sauerstoff nach Manaus zu bringen. Ein größeres Transportflugzeug der brasilianischen Luftwaffe ist offenbar defekt und zivile Flugzeuge können das medizinische Gas aus Sicherheitsgründen nicht transportieren. Von Manaus aus gibt es keine Straßenverbindung zum Rest des Landes und der Schiffstransport dauert tagelang. Brasilien hat jetzt die USA um Hilfe gebeten, um mit Transportflugzeugen auszuhelfen. In der Zwischenzeit werden alle Reserven gesucht, sogar aus dem Dauerkrisenstaat Venezuela sollen Sauerstoffflaschen nach Manaus geholt werden, denn dorthin gibt es immerhin eine Straße.
Ivo Maruschek über das zusammengebrochene Gesundheitssystem in Manaus, Brasilien. Schon 35 Jahre ist er im Amt, Ugandas Präsident Museveni. Als er zum ersten Mal das Amt übernahm, waren 3/4 aller heute in Uganda Lebender noch gar nicht geboren. Und nun geht er in eine weitere Amtszeit. Antje Dikans über die Präsidentenwahl im Land, die nun entschieden ist.
In Uganda ist Langzeitpräsident Yoweri Museveni wiedergewählt worden. Dem offiziellen Ergebnis zufolge kam er auf knapp 60% der Stimmen. Sein stärkster Herausforderer, der Politiker und Sänger Bobby Wine, erhielt rund 35%. Museveni geht damit in eine 6. Amtszeit. Er regiert schon seit 35 Jahren in Uganda. Der Wahl waren schwere Unruhen in dem ostafrikanischen Land vorausgegangen. Mehr als 50 Anhänger von Herausforderer Bobby Wine wurden von Sicherheitskräften getötet. Der Oppositionskandidat sagte, er werde das Ergebnis nicht anerkennen. In den nächsten Tagen werde er Beweise vorlegen, dass die Wahl manipuliert wurde. Vor dem Haus von Bobi Wine sind Soldaten aufgezogen. Nach offizieller Darstellung sollen sie den Politiker schützen, doch der sagt, er fürchte um sein Leben. Bobi Wine hat vor allem in der Jugend viele Anhänger. Viele junge Ugander sind arbeitslos und erhofften sich von einem Regierungswechsel neue Chancen.
Der Beitrag von Antje Diekans. Und 18.34 Uhr ist es. Wir schauen in den Informationen am Abend auf den Sport mit meiner Kollegin Astrid Ravol.
Hat es an diesem 16. Bundesligaspieltag heute bisher nur Unentschieden gegeben. Dabei hatten beispielsweise gerade die Dortmunder genug Torchancen gegen Mainz und ärgern sich natürlich jetzt selbst über die verpassten Treffer. Holger Dahl.
Mit diesem Ergebnis hat sicherlich niemand gerechnet. Borussia Dortmund gegen Mainz 05, 1:1 unentschieden. Dortmund hatte in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten, aber zu Beginn des zweiten Abschnitts traf Levin Öztunali für Mainz mit einem Traumschuss aus 25 Metern oben rechts in den Winkel. Dortmund gerade in der zweiten Halbzeit vorne zu harmlos. Meunier erzielte das 1:1 in der 73. Spielminute. Und kurz darauf Foul-Elfmeter für den BVB und Marco Reus, der Kapitän, schießt den Ball vorbei am Mainzer Tor und verpasst damit den Sieg. Am Ende 1:1 unentschieden zwischen Dortmund und Mainz.
Auch RB Leipzig hätte beim Spiel in Wolfsburg Chancen gehabt, die Tabellenführung zu erobern. Aber Trainer Julian Nagelsmann feiert sein 50. Jubiläumsspiel auf der Bank der Sachsen ohne Triumph. Moritz Kasserlet.
Die Leipziger verpassen mit diesem 2:2 immerhin den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze. Es war ein gutes Spiel. Vor allem in der zweiten Hälfte, in der Schlussphase, ging es rauf und runter mit Chancen auf beiden Seiten. Die Leipziger waren früh in Führung gegangen, nach 4 Minuten schon durch Mukiele. Dann kam Wolfsburg zurück. Erst der Ausgleich durch Wechhorst, dann noch vor der Pause das 2:1 durch Renato Steffen. Als das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätscherte, fiel plötzlich der Ausgleich. Orban per Abstauber in der 55. Minute. Leipzig erhöhte den Druck, aber auch Wolfsburg hatte immer wieder Möglichkeiten, vorne das Tor zu erzielen. Am Ende gelang es keiner der beiden Mannschaften, einen dritten Treffer zu erzielen. Und so trennen sich beide Teams 2:2.
Und der einzige Heimsieg an diesem Samstag gelang bisher Werder Bremen, und zwar über den FC Augsburg, fasst Henry Vogt zusammen.
Werder gewinnt aufgrund der Tore in der 84. und 87. Minute. Zunächst erzielt durch Gebre Selassie aus dem 5-Meter-Raum heraus und durch Felix Agu in der 87. Minute mit 2:0. Dabei hatte nichts, aber auch nur darauf hingewiesen, dass Werder dieses Spiel würde für sich entscheiden können. Der zweite Heimspielsieg im Bremer Weserstadion, ein Erlösender dazu, weil Augsburg die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit gewesen ist, aber letztendlich keine Tore erzielte. Dann ließen die Bayern deutlich nach und Werder nutzte das zum Vorteil aus.
Außerdem trennten sich 1899 Hoffenheim und Arminia Bielefeld 0:0 unentschieden, und ebenso torlos verlief auch die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC. Armin Lehmann.
Am Ende hatte keine der beiden Mannschaften den Sieg verdient. 0:0 zwischen Köln und der Hertha. Die Kölner mit ein paar guten Chancen, die Hertha genauso. Die hatten, nachdem Matthäus Cunha in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, der junge Brasilianer, leichte Vorteile, ein paar gute Möglichkeiten, trafen durch Guendouzi nur den Pfosten. Aber insgesamt kam einfach zu wenig von der Hertha. Der erste FC Köln mühte sich, um endlich mal wieder ein Heimspiel zu gewinnen. Hatte durch Wolf und auch durch Jonas Hector 2 gute Möglichkeiten. Aber am Ende blieb es bei einem torlosen 0:0.
Gut möglich, dass die deutsche Handballnationalmannschaft morgen ihr zweites WM-Spiel in Ägypten gar nicht spielen kann. Neue Corona-Fälle im Kap-Verde-Team bringen den Gegner nämlich in große Nöte. Desiree Krause.
10 Spieler inklusive eines Torhüters müssen die Teams laut Regularien des Weltverbandes IHF stellen. Durch 2 weitere positiv getestete Akteure kann Kap Verde das momentan nicht leisten, ist mit nur insgesamt 11 Spielern in Ägypten. Das Spiel gegen die deutsche Mannschaft morgen kann nur noch stattfinden, wenn der WM-Neuling es schafft, Spieler dazu zu holen, die auf der vorläufigen WM-Kaderliste stehen und ein negatives Testergebnis vorweisen können. Diese müssten vor dem Spiel schnellstens nochmals negativ getestet werden. Eine Absage der Partie ist unter diesen Voraussetzungen mehr als wahrscheinlich. Für die deutsche Mannschaft würde das einen 10:0-Sieg und 2 weitere Punkte bedeuten. Die finale Entscheidung wird morgen Vormittag erwartet.
Das deutsche Frauenquartett hat beim Biathlon-Heimweltcup in Oberhof den ersten Staffelsieg seit knapp 2 Jahren gefeiert. Durchaus überraschend, meint Thomas Kunze.
Sie sind eben doch noch Weltklasse, die deutschen Frauen, zumindest im Kollektiv. Das Staffelrennen von Oberhof war ein fast makelloser Biathlon-Wettkampf. Der Lohn für sichere Schießeinlagen und schnelle Runden war der erste Saisonsieg. Vanessa Hinz brachte das Team mit 10 Treffern sicher in die Spur. Janina Hettich wackelte dann zwar beim Stehenschießen, nutzte aber die 3 Nachlader und so ging es nicht in die Strafrunde, sondern auf kürzestem Weg in die Wechselzone zu Dennis Herrmann, die dann mit einer überragenden Laufleistung Rang 2 erkämpfte. Schlussläuferin Franziska Preuß sicherte dann mit sensationell sicheren Schießeinlagen den Sieg, während die Konkurrenz patzte. Am Ende wurde es ein souveräner Triumph mit 17 Sekunden Vorsprung auf Weißrussland. Rang 3 holte sich Schweden.
Und die Vorbereitung der dreimaligen Tennis-Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber auf die anstehenden Australian Open ist erheblich beeinträchtigt worden. Wie ihr Management dem SED bestätigte, gehört die 32-Jährige zu der Gruppe von 47 Profis, die von den Behörden nach der Einreise in strikte Quarantäne geschickt wurden, nach der Ankunft von 2 Charterflügen, auf denen 3 Personen Corona-positiv getestet worden waren. Angelique Kerber muss jetzt 14 Tage in Quarantäne und darf auch nicht trainieren. Nachher in Sport am Samstag ab 19.10 Uhr mehr von uns.
Dankeschön, Astrid Rawohl. Bis hierhin meine Kollegin aus der Sportredaktion mit den Sportberichten. Damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Schönen Abend noch.